In der heutigen neuen Ausgabe meines Podcasts Vom Wachsaal in die Gemeinde, 50 Jahre deutsche Psychiatrie, na und, präsentiere ich euch ein weiteres Gespräch mit einem Zeitzeugen, diesmal mit Norbert Rüther. Dieses Gespräch bringt uns zurück in die Zeit, als es darum ging, die Reformideen der Enquete-Kommission vor allem auf kommunaler und auf Bundeslandebene praktisch umzusetzen, so in den 1980er und 90er Jahren. Norbert Rüther ist Psychiater und gestaltete damals als aktiver SPD-Politiker gemeinsam mit anderen PolitikerInnen die sozialpsychiatrische Gemeindepsychiatrie vorwiegend in Köln und in Nordrhein-Westfalen. Er erzählt, wie es gelang, parteiübergreifend und in enger Zusammenarbeit mit den anderen Akteuren aus Gesellschaft und Verwaltung kreativ und konkret Verbesserungen für die Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen durchzusetzen. Das Gespräch fand bereits am 24. April diesen Jahres statt. Es wird in einer weiteren Podcast-Folge einen kurzen zweiten Teil unseres Gesprächs geben. So, jetzt aber hinein ins Gespräch.
Sodass die Hoffnung der damaligen Psychiatriereformerin sich nicht erfüllt hat, dass es einen deutlichen Abbau von Klinikbetten gegeben hat. Es hat natürlich Abbauten gegeben, aber dann kamen sie über psychosomatische Kliniken wieder dazu. Ja. So, das hat auch die Praxis der psychiatrischen Arbeit unheimlich verändert. Es gibt heute nur noch wenige, die sich so für die Menschen mit chronischen Psychosen interessieren. Und diese Modelleritis, die wir in Deutschland besonders hatten, weil da war jeder Politiker froh, wir haben Modell. Zwei Jahre. Nach zwei Jahren interessierte das nicht mehr so. Entweder sang- und klanglos oder ein bisschen.
Ja. Ja, hallo und guten Abend. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Wachsaal in die Gemeinde, 50 Jahre deutsche Psychiatrie. Wir sind heute mal wieder unterwegs, Hausbesuch vielleicht. Und zwar sind wir bei Norbert Rüther. Erstmal hallo.
Hallo Klaus.
Ich bin gespannt heute. Grüß dich. Schön, dass das geklappt hat, dass wir uns hier treffen können. Ich stelle Norbert Rüther ein bisschen vor. Norbert Rüther ist also auch Arzt für Psychiatrie und zwar schon 1978, 79 Ausbildung angefangen und zwar in der psychiatrischen Klinik in Langenfeld. Dann warst du da Chefarzt der Forensikabteilung und des Reha-Bereichs. Aber du hattest auch so eine andere Seite, nämlich du warst immer sehr politisch aktiv. Deshalb auch schon zu derselben Zeit warst du Mitglied der Bezirksvertretung Köln-Lindenthal, wo wir hier sind. Wir sind ja hier im schönen Lindenthal. Und du warst dann später auch in den 90er Jahren Mitglied des Rates der Stadt Köln und Geschäftsführer der SPD-Fraktion und weiterhin auch Vorsitzender der SPD-Fraktion dann gewesen in 1998 bis 2002. Und du warst dann Mitglied des Landtags NRW von 2000 bis 2002. Außerdem warst du noch Vorsitzender der SPD-Mittelrhein, auch in der Zeit von 98 bis 2002. Und Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Sozialdemokraten im Gesundheitswesen Bezirk Mittelrhein. Da warst du sogar von 88 bis 2002. Wir reden heute über die Psychiatriezeiten, aber auch alles, was damit so zusammenhängt. Du bist Jahrgang 1950 und hast, wie ich eben schon gesagt habe, 79 in der Psychiatrie in Langenfeld als Psychiater angefangen. Das war ja mitten so in der Aufbruchzeit der deutschen Psychiatrie. Es war die Zeit der großen Reformbewegung. In allen Ecken brachen alte, verkrustete Strukturen auf. Ich war selbst ja zu der Zeit in der Dürener Psychiatrischen Landesklinik. Und du warst in der rheinischen Psychiatrie eben in Langenfeld. Weißt du noch, wie die Situation damals war, als du da angefangen hast?
Mein Schlüsselerlebnis in Sachen Psychiatrie ist in einer rheinischen Landesklinik gewesen, die als eine der ganz wenigen deutschen psychiatrischen Kliniken aufgelöst worden ist, nämlich in Brauweiler.
Ah ja.
Medizinstudenten müssen eine sogenannte Formulatur, ähnlich wie ein Praktikum, machen. Und ich hatte mich 1975 nach meinem Physikum dazu entschieden, in Brauweiler mal mir die Psychiatrie von innen anzugucken. Und ich bin dann von dem damaligen Chefarzt, den ich, als ich anrief, schon am gleichen Nachmittag besuchen konnte, freudig begrüßt worden und durfte in einem, dem Titel des Podcasts, sofort, also namengebenden Wachsaal arbeiten. Die berühmte Männer 1 in Brauweiler.
Oh ja.
Da lagen 50 Menschen in einem Saal, der Wachsaal, und dort hatte niemand individuelle Umgebung, sondern es gab die sogenannten Raumteiler, das waren diese spanischen Wände, und man hatte ein kleines Nachttischchen, in dem wir alle unmittelbare Habe. Diese Erfahrung hat mich so innerlich sowohl berührt als auch neugierig als auch interessiert gemacht, dass ich dann mich entschieden habe, Psychiater zu werden.
Aha, ja, ja.
Und ich hatte natürlich dieses Elend gesehen. Brauweiler zeichnete sich auch noch dadurch aus, dass in einem Haus die Patienten, die dort untergebracht waren, sich gelegentlich oder auch häufiger abseilten, um Klinik zu verlassen. Aber das ist ein eigenes Kapitel. Ich habe diese Arbeit dann gern gemacht. Und was das Klima damals anging, die Kollegen waren angenehm zu einem Famulus, zumal er ihnen Arbeit abnehmen konnte. Ich hatte eine Stationsärztin, die mir dann sagte, ach, ist das schön, Herr Rüther, dass Sie hier sind. Dann kann ich jetzt auch tagsüber zum Friseur gehen und bin nicht aufs Wochenende angewiesen.
Oh ja, verstehe. Aber als du dann nach Langenfeld gewechselt hast, da war ja doch die Situation deutlich besser schon.
Langenfeld hatte einen pragmatischen, reformorientierten Chefarzt damals, der auch, wie ich dann später, Mitglied des Landtages war.
Ah, ja.
Und dieser Kollege.
Wer war das, wenn ich frage?
Das war Lauber, Professor Hans Lauber.
Aha,
und Professor Lauber, da war wieder die Geschichte so, ich rief an, ich würde mich also gerne vorstellen. Und dann kam ich zu ihm, auch gleich wieder am Folgetag. Herr Rüther, wollen Sie morgen anfangen oder erst in einiger Zeit? Ja, ich sage, ich muss auch erstmal das Examen zu Ende machen, aber ich könnte dann also nach meiner inneren und chirurgischen Zeit, meiner Pflicht, könnte ich dann anfangen. Und der Anfang war tatsächlich so, dass ich in eine Station kam, wo Menschen waren, die mehr als 20 und auch 30 Jahre in der Klinik lebten.
Ja.
Das nannte man in den Kliniken den Langzeitbereich.
Ja.
Das war das Kapital der Kliniken, denn diese Menschen arbeiteten in klinikeigenen Betrieben und hielten sozusagen einen Teil der Infrastruktur aufrecht. Ich hatte mich deshalb für die Langzeitstation entschieden, weil ich in der Zwischenzeit zwischen Brauweiler und Langenfeld mich im Kölner Verein engagiert habe für die Betreuung von Menschen der ersten Wohngemeinschaft für psychisch kranke Menschen in Köln, die berühmte Raderberger Straße, eine von den Gönnern in der Stadt Köln, vor allem in der Stadtsparkasse, hoch eingerichteten oder gut eingerichteten Einheit, in der 5 Menschen lebten, die psychisch krank waren.
Ja.
Und die haben wir als sogenannte Laienhelfer, heute haben sich die Begrifflichkeiten etwas verändert, im Rahmen der Freizeitbetreuung begleiteten durch ihr Leben.
Ja, ja.
Natürlich hatten wir außerordentlich viel erfahren über psychisches Kranksein. Ich war damals vor allen Dingen mit einer Freundin, die also auch Psychiaterin geworden ist, leider verstorben ist, dort einfach mal hingegangen. Wir haben dann diese Menschen viele Jahre begleitet. Und ich weiß noch, das Schönste war, als ich dann in Langenfeld anfing, am 1. Juni 1979, hat mich die Truppe, es waren alles Männer, aus der Raderberger Straße in die Klinik begleitet. Ach. Da sind wir nämlich mit dem Zug hingefahren.
Aha.
Und ich musste ja damals mich entscheiden, weil ich sagte, jetzt werde ich Profi, jetzt bin ich ja kein Laienhelfer mehr, also steige ich aus dieser Arbeit aus. Das war gleichzeitig ein schwerer Abschied, aber es war eben halt wichtig. Und ich habe eigentlich diese Menschen nie ganz aus dem Auge verloren, sondern immer nochmal, wenn ich an der Raderberger Straße vorbeiführe, angeklingelt. Ja. Diese Menschen, die dort waren, hatte ich im Übrigen 1975 in Brauweiler schon kennengelernt. Ach, denn waren Menschen, die aus der Langzeitbereich Brauweiler in die Einrichtung der Wohngemeinschaft.
Ja. Und du hast da wirklich als, in Anführungszeichen, Laienhelfer gearbeitet, am Anfang zumindest?
Wir sind mit den Patienten in die Kneipe gegangen.
Ja, ja.
Wir haben Ausflüge gemacht, wir haben Spieleabende gemacht, haben diskutiert. Es waren alles Menschen, die an einer schweren Psychose oder an chronifizierten Psychose litten. Wir waren auch manchmal in Notfällen von denen gerufen worden, sei hier, meine Angst ist so groß, es reicht mir, wenn einer hier sitzt.
Ah, ja.
Und wir hatten eine Gruppe von 12, 13 Menschen, die diese Betreuung sich aufteilten. Unter anderem war damals auch meine heutige Frau, Isolde Schmidt-Steden damals, war auch Laienhelferin, obwohl sie Profi war als Stationsschwester in der Rheinischen Klinik Meerheim. Und ich weiß noch, eine harte Auseinandersetzung zwischen ihr und uns, das waren jetzt einige Studenten, ging immer darum, darf man bei Psychopharmaka Bier trinken?
Ah, ja.
Ich stand auf dem Standpunkt, ja, und dann kann man sie auch den einen Abend, wenn man Bier getrunken hat, mal sein lassen. Das erinnere ich heute mit großem Schmunzeln. Aber ich wusste natürlich, dass es völlig lebensfremd ist, Menschen, die psychisch krank sind, den Alkoholgenuss zu verbieten. Damals in den 60er Jahren war die Drogen noch nicht so verbreitet
bei psychosekranken
Menschen. Das ist ja heute eines der ganz, ganz großen Probleme.
Ja. Und in Langenfeld hast du dann ja als Assistenzarzt gearbeitet, aber auch deine Facharztausbildung gemacht.
Die Facharztausbildung, weil das ging dann so, man musste die verschiedensten Bereiche durchlaufen. Und ich bin auf einer Station für chronisch Kranke angefangen. Und das waren 20 Männer und noch eine zweite Station hatte ich, ebenfalls 20. Und die hatten traditionelles Pflegepersonal aus der Klinik, die also alle um die 30, 40 Jahre da waren.
Ja.
Und dann hatte ich gesagt zu der Stationsschwester, ach, ich möchte doch in der Woche nicht im Casino essen, sondern ich möchte mit den Patienten essen.
Ja.
Gottes Willen, Herr Doktor, wie können Sie mit diesen Schmuddelkindern essen mittags? Sage ich, also, ich habe Sie ja gesehen, einige sind ja wirklich ganz schön schmuddelig, aber ich will es versuchen.
Ja, ja.
Und dann hat die, erst nachdem der Widerstand gebrochen war, hat sie dann etwas gemacht, was mich gerührt hat.
Ja.
Sie hat extra einen Tisch mit 4 Personen, mich als 5. dran gesetzt und hat eine weiße Tischdecke darauf gelegt und hat also den Tisch richtig gedeckt. Ansonsten holten die Männer, das eine war eine Männerstation, das andere eine Frauenstation, holten die sozusagen die Suppe im Teller an, wie man das so kennt aus Casinos und Ähnlichem.
Ja. Ach, interessant.
Und dann
ging
es weiter natürlich auf die Akutstation, psychiatrischen und in die Suchtabteilung. Das war dann der normale Zyklus, wie man Facharzt wird.
Yeah.
Und wir hatten dann das große Glück in der Rheinischen Klinik Langenfeld. Sie hatten eben davon gesprochen, dass es eine Aufbruchszeit war. Wir hatten leider das Ende von Herrn Lauber, der alt wurde und krank und der sich zurückzog. Und dann war die Frage, wer wird neuer Chef?
Ja. Yeah.
Und da haben wir uns einfach, weil wir es aus dem universitären Bereich gewohnt waren, da waren wir die meisten, die dort als Assistenzärztinnen und Ärzte arbeiten, im Studentenparlament gewesen, für unterschiedliche politische Gruppen, haben wir uns eingemischt. Und wir haben ganz stark darauf gedrungen, einen Sozialpsychiater zu bekommen.
Mhm.
Und da sich in der ersten Runde überhaupt keiner meldete, haben wir dann aktiv gesucht, indem wir Leute gefragt haben, wen könnt ihr uns empfehlen? Und ich weiß noch, damals war ich im ärztlichen Vorstand, das war ein Beratungsgremium, kein Entscheidungsgremium. Und in dieser Eigenschaft habe ich Kontakt aufgenommen auf Anregung des Chefs der einer Klinik in Mönchengladbach, Ralf Seidel, mit Matthias Leipert, den er kannte von Hannover aus, denn Matthias Leipert war stellvertretender leitender Arzt in Wunsdorf. Das war dieses große Reformprojekt, was Asmus Vinzen in einer ganzen Gruppe von sehr unterschiedlichen Berufen gemacht hat. Etwa indem sie alle aus Tübingen dahin gewandert sind und haben die Klinik von Grund auf erneuert. Und Matthias hat sich dann, ich habe ihn an einem Sonntagnachmittag angerufen, als ich Dienst hatte, Herr Dr. Leipert, hier ruft Sie jemand an, den Sie nicht kennen, der auch Sie nicht kennt. Und bin dann mit der Tür ins Haus gefallen. Und das Erste, was er sagte, ja, eigentlich ist mein Lebensweg anders vorgezeichnet. Ich will mit einem Kollegen in Schleswig-Holstein eine kleine Klinik an einem Krankenhaus betreiben, Abteilungspsychiatrie eine Ambulanz. Großkliniken bin ich eigentlich leid. Aber ich bin nächste Woche in Düsseldorf zur Medica, das ist diese Fachmesse für Medizinprodukte. Und dann kann ich mir ja die Klinik mal angucken. Und tatsächlich, wir haben uns verabredet und Herr Leipert, der leider letztes Jahr verstorben ist, hat sich die Klinik gut angeschaut. Wir waren so 10, 12 Menschen aller Berufsgruppen, die sich in der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie zu Hause fanden. Und wir konnten ihn überzeugen. Am nächsten Tage, nach einer Bedenkzeit oder übernächsten Tage, konnten wir mit einer kleinen Delegation zum damaligen Landesrat Kuhlenkampf nach Köln fahren und ihm präsentieren, Herr Professor Kuhlenkampf, wir haben einen, der nach Langenfeld will. Matthias Leipert. Daraufhin Kuhlenkampf, sicherlich die 10. Zigarette ansteckend in dem Gespräch. Das mache ich nicht. Ich sage, Professor Kuhlenkampf, hier ist die Telefonnummer, Sie können ihn anrufen. Er wird also zum Gespräch bereit sein. Das war ein großes Glück, denn Matthias Leipert war sowohl sozialpsychiatrisch ausgerichtet, Asmus Vinzen war ja sein Chef, und auch familientherapeutisch. Es war eine Therapierichtung, die damals in den 70er Jahren in die Psychiatrie Einzug hielt. Und er hatte ein sehr vernünftiges Reformverständnis. Er akzeptierte die langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Pflegebereich, sodass die nicht auf Widerstand schalteten, sondern mit ihm aufbrachen, eine Weiterentwicklung der Psychiatrie zu betreiben. Und das habe ich dann zusammen mit ihm bis ins Jahr 1991 gemacht, war er sein Stellvertreter und hatte eine eigene Abteilung, Forensik. Das sind ja die nach Gerichtsbeschluss untergebrachten Straftäter, weil sie schuldunfähig sind oder vermindert schuldfähig. Die Abteilung war damals sehr klein, wir haben die dann geplant und vergrößert. Und das war eigentlich mein Kind mit, wir hatten einen Bereich, es gab damals das Stichwort Enthospitalisierung, da waren 130 Menschen lebten dort, alle mehr als 20 Jahre im Krankenhaus, und mit einem guten Freund damals, Herrn Lothar Flemming, der in einem Wohnheim für psychisch Kranke arbeitete in Köln, haben wir dann diesen Prozess initiiert. Und kurz nach meinem Weggang hat er diese Abteilung weitergeleitet. Und Ende der 90er Jahre wohnten noch von den 130 4 Menschen auf dem Klinikgelände. Alle anderen waren in Wohngruppen, Einzelwohnungen oder in der Familienpflege, etwa bei Familien, die einen psychisch Kranken aufnehmen wollten, untergebracht. Das waren in aller Regel Menschen, die diese Erkrankung, die wir Schizophrenie nennen, hatten oder haben, und die eben halt ja sehr große Schwierigkeiten haben, ein durchschnittlich normales Leben zu führen, weil ihre Stimmung schwankt, weil sie unter Einfluss von Stimmen stehen oder auch von Wahngebäuden, die sie zwingen, in bestimmte Richtungen zu handeln. Aber das hat mich eigentlich am meisten interessiert, die Langzeitverläufe der Menschen zu begleiten.
weil es mich an der Stelle interessiert und auch einfällt, wir haben ja in der Dürener Psychiatrie, was ja nicht weit weg ist von Langenfels, Rheinland alles, ja zur selben Zeit auch sehr aktive politische Bewegung innerhalb der Klinik gehabt. Ja. Das war, da war ja der Helmut, Dr. Helmut Köster, zu der Zeit Chef, auch SPD-Mann, glaube ich, war der da. Ja, ne? Ja. Also hast du davon was mitbekommen, von ja, diesen Bewegungen?
Ja, natürlich. Ich kannte Herrn Köster auch persönlich. Ja. Er war ja auch im Bereich der Gutachten sehr aktiv, hatte hochqualifizierte Gutachten. Wenn man da eins las, da konnte man Gewinn darauf ziehen. Und wir haben die politischen Auseinandersetzungen sehr wohl mitbekommen. Und ich glaube im Nachhinein, dass die beiden Kliniken einen relativ ähnlichen Weg gegangen sind. Ja. Wobei Langenfeld nie so eine spezialisierte Forensik damals hatte. Das ist erst sehr viel später gekommen. Und wir waren oft zusammen über die DGSB mit anderen Kolleginnen und Kollegen aus Düren.
Das war ja eine ziemlich harte Auseinandersetzung. Ja. Viele, mit denen ich heute rede oder noch Kontakt habe, die sehen es rückwirkend dann auch. Das war sehr mit der Brechstange. Aber ich habe
das war ein Weg, Reform zu betreiben, der meistens scheiterte. Ja, er ist in Düren nicht völlig gescheitert. Das
nee,
ist
nee, nee, nee.
Aber es hat doch Leute gegeben, die rausgeflogen sind, wenn ich das richtig, vom Träger entlassen wurden. Solche Diskussionen hat es in Langenfeld auch gegeben, aber die waren nicht so mal konträr. Ja, gerade weil Leipert auch ein Mensch des Ausgleichs war. Leipert konnte unterschiedliche Positionen zulassen, die also arbeiteten und in der Psychiatrie ist es so, dass es viele Zugänge gibt.
Ja, auf jeden Fall, ja, klar. Ja, das war eine wilde Zeit in vielerlei Hinsicht. Ich würde gerne auf diesen Aspekt zu sprechen kommen. Du warst ja oder warst seit 1975 ja Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Ja. Und ab 78, ich habe es in deiner Vorstellung kurz erwähnt, auch in verschiedenen Parteiämtern, aber auch in gewählten politischen Ämtern tätig. Du hast ja eben auch schon mal gesagt, im Landtag bist du gewesen bis 2002 und warst du eigentlich immer schon ein politischer Mensch, auch bevor du eingetreten bist?
Ich war bereits politisch zu meiner Schülerzeit im Sauerland und da lag es nahe, weil es gar keine starke Jusos gab oder gar keine, da ging man in die Junge Union und kämpfte mit den Altvorderen der CDU. Also das war ein Teil der Jugend, bis man dann sozusagen differenzierter gedacht hat und dann gesagt hat, das ist ja etwas lustig, wenn man aus der Union heraus die CDU bekämpft. Ja. Aber das waren die sogenannten 68er. Ich bin nicht ein marxistischer 68er gewesen, aber jemand, der dieses Reformtempo oder die Veränderungsgeschichte sehr gerne aufnahm. Das war eine Schüler mit Verantwortung oder Verwaltung, Schülerzeitungen haben wir gemacht und natürlich auch politische Arbeit im Stadtjugendring. Also das war einfach so eine Phase, in der man attraktiv sein musste.
Ich erinnere mich auch noch an diese autonomen Zentren und was man alles forderte.
Alles mögliche, unabhängige sozialistische Studentenverband. Mm. Es ging um Dinge, die heute dann zum Teil schon wieder rückläufig sind oder verboten sind. Raucherecken auf dem Schulhof. solche Sachen waren unter anderem dabei.
Ja, ja, ja.
Sexualkundeunterricht, weiß ich noch so als inhaltlicher Teil. Mitbestimmung über Lektüre, die man lesen wollte.
Ah.
Und das hat einen politisiert. Und es war auch noch eine Jugendorganisation, eine katholische, die im Bund Norddeutschland, das ist eine an höheren Schulen damals vor allen Dingen existierende Jugendbewegung aus der klassischen Jugendbewegung des frühen 20. Jahrhunderts stammt.
Ja, ja.
Also alles in allem eine hochpolitische Jugend bis zum Abitur, danach dann fortgesetzt an der Universität, würde jetzt so weit führen. Es gab immer so ein Sprichwort, was ich mir selbst vorgesagt habe, die drei Ps als Berufsziel oder als Lebensziel. Der Bund Norddeutschland wollte natürlich auch Priester, das war das eine aus den Jungs, die da also waren, machen. Und ich war auch eine Woche im Priesterseminar in Paderborn.
Oh ja.
Ja, und Dann habe ich dann dem späteren Erzbischof und Kardinal von Paderborn, Josef Joachim Degenhardt, ein Vetter von Franz Josef Degenhardt, gesagt, weißt du, es gefällt mir alles ganz gut, was ich hier machen müsste, wenn ich diesen Job nehme. Aber dass ich da also keine Frau für haben darf, das dachte er, hör gut zu. Die Heilige Katholische Kirche will, dass wir keine Familie und ihren Pflichten haben.
Ah, ja.
Oh, habe ich gedacht. Und da war diese Doppelbödigkeit da.
Ja, ja.
Und dann habe ich mich für zwei weitere Ps entschieden, nämlich Psychiater und Politiker. Das sind die drei Ps in meinem Leben. Das eine ist nicht gelebt worden, gelebt worden, denn in mir war klar, Psychiatrie ist von allen medizinischen Disziplinen die gesellschaftlichste und politischste, weil psychische Erkrankung eben halt nicht nur biologisch zu verstehen ist oder weitgehend nicht psychologisch zu verstehen ist. Und da interessierte mich immer, wie ist es? Es gab ja an den Universitäten Gruppen, die lehnten die Kategorie psychische Erkrankung ab. Ja, das war also kommunistische Hochschulbund oder wie die auch alle hießen, die bezweifelten, dass es eine selbstständige psychische Erkrankung gab. Es waren immer nur die gesellschaftlichen Bedingungen, die einen dazu führten.
Ja.
Das ist nie meine Überzeugung gewesen, sondern ich bin da immer einem biologisch, psycho- und sozialen Modell verpflichtet gewesen oder habe mich dem sozusagen das verinnerlicht.
Ja.
Aber so politisch bis heute. Ja,
ja, ja. Oh ja, da könnte man ja auch nochmal groß einsteigen. Ich habe ja auch mit Lothar Gothe hier in diesem Podcast einige Gespräche geführt, lange Gespräche. Das war ja auch in der Zeit, über die wir eben sprachen, in Langenfeld und so, oder Brauweiler vor allen Dingen, ja, eine große Nummer, sage ich jetzt mal so ein bisschen salopp.
Ich weiß noch, wo Lothar Gothe jetzt der Name fällt, ich kann ja auch den Rainer Kippe, der ja ein Freund von ihm ist oder jedenfalls damals war. Wir in Langenfeld waren so ein bisschen im Windschatten. Die Dürener kämpften da sehr politisch, wie Sie schon gesagt haben. Da kamen bei uns die Patienten vom SSK in Behandlung.
Oh.
Aber sagten, pssst, niemandem sagen, dass wir Psychopharmaka nehmen. Das offiziell tun wir das nicht.
Ja.
Wir sagen dann, wir hätten Anfälle oder sowas. Und dann hatte der damals sich gründende oder gerade gegründete RPR Radio Rheinland-Pfalz eine Sendung für oder gegen Medikamente.
Aha.
Und dann hat der SSK gesagt, kommen Sie doch als Psychiater mit und wir diskutieren dann sozusagen als SSK. Sie müssen nicht gefallen lassen, dass wir über Sie schimpfen. Ja, sag ich, mach ich. Und dann bin ich mit dem Wagen des SSK mitgefahren und hatte schon meine Ängste, nicht weil die nicht fahren konnten, sondern weil das so eine alte Kiste war. Und dann irgendwann auf der Rückfahrt weil der Sprit aus. Da musste der Doktor Psychiater an 20 Euro oder damals einen Mark spenden, damit das Euterchen nach Köln zurückfahren
kann. Oh ja, tolle Geschichte.
Das
ne?
war der SSK, ich weiß, diese Frau, die da besonders diskutierte, hatte ein schweres Anfallsleiden und eine Psychose.
Hm.
Und wir haben der sehr gut helfen können. Ne?
Ja, ja,
aber nach außen war das so, dass sie sagte, ich bin ich psychisch krank und brauche keine Chemie.
Ja, ja, ja.
Wir haben es dann umgedeutet und siehe da, es ging.
Ja, 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 also ich bin weiterhin mit dem Lothar Gothe in Kontakt, auch deshalb, weil er mit dem Rainer Kuckler in Kontakt ist heute. Der Lothar Gothe ist irgendwie 80 auch geworden. Ja,
wollte ich ganz sagen,
81 jetzt.
Noch etwas älter als
ich. Ja, der lebt ja als Ökobauer noch. Und naja, auf jeden Fall wollen die, treffen die sich immer schon mal und ich habe mit denen jetzt geplant, die wollen noch mal über diese Zeit damals reden.
Ja, ne? Ja.
Die sind ja so verfeindet, kann man ja nicht anders sagen, gewesen. Und heute alle älter geworden und rückblickend reden sie darüber, wie es für sie war. Da bin ich sehr gespannt drauf. Aber interessant ist das, dass das heute so ein, immer noch bei vielen, die in der Psychiatrie damals angefangen haben, ja noch eine wichtige Geschichte ist. Ne?
Ja, es ist eine wichtige Geschichte, weil die eben also dezidiert ja antipsychiatrisch waren.
Ja.
Kamen ja aus der Fürsorge, Zöglingsarbeit, genau, genau. Das war ja so der Ansatz. Ja. Die waren zum Teil jemand an der pädagogischen Hochschule hier.
Die sind ja sozialpädagogische Sondermaßnahmen.
Ja, das war das, ne? Die Vorlauf. SSK, da kommt ja, ja der Name, der ist ja später in sozialistische
Selbsthilfe
geworden. Ich denke, der war sehr wichtig und zentral, da wo er nicht nur zerstörte. Ja, und das war in vielen Fällen nicht der Fall. Ja. Gerade Goethe und Kippe, die beiden haben doch schon relativ früh auch Sorge gekannt für die Menschen, die sie jetzt sozusagen politisieren ideologisch auch beeinflussen.
Ja,
aber das war immer da und es waren wichtige Stachel im Fleisch der Psychiatrie.
Ja.
Man musste nur eben ein bisschen ein dickes Fell haben. Man durfte die Vorwürfe nicht unmittelbar auf sich selber beziehen. Es waren Systemvorwürfe.
Ja, ja.
Ne?
Ja, ja,
wenn man das gemacht hatte und war nicht gerade Opfer geworden irgendeines Farbanschlages, das waren so die Methoden damals, oder man wurde öffentlich irgendwie denunziert oder sowas, dann konnte man recht gut mit denen arbeiten. Wir haben manchmal Patienten, die wir gar nicht wussten, wo wir sie hinschicken sollten, zum SSK entlassen.
Ja.
Ne?
Ja, 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 ja. Ich würde gerne nochmal auf deine politische Situation zu sprechen kommen. Und zwar hast du ja, wie man aus der kurzen biografischen Vorstellung da entnehmen kann, warst du dann noch zwei Jahre im Landtag NRW.
Ja.
Und dann ist Schluss. Würdest du den Hörern aus heutiger Sicht nochmal so erzählen, was denn passiert war? Das war ja ein recht abruptes, recht spektakuläres und sehr öffentliches auch Ende deiner politischen Karriere, sage ich jetzt mal.
Parteien brauchen Geld für Wahlkämpfe. Die Kommunen haben keine Wahlkampfkostenerstattungen wie auf Landes- und auf Bundesebene. Und wir waren also darauf angewiesen, Spenden zu akquirieren. Und das ist kein reines Kölner Phänomen, aber ich hatte sehr intensiv geworben. Und diese Spenden liefen aber sozusagen unter dem Radarschirm des Deutschen Bundestages. Damals waren wir alle nicht so streng, die Pflichten, aber noch nicht mal die haben wir eingehalten. Das war der Kernpunkt. Und daraus hat jemand, der Millionen unterbringen musste, mir Millionen in die Schuhe geschoben, dass ich die hätte genommen. Das ist aber nie in Anführungszeichen belegbar gewesen, weil es nicht so war. Ich habe zwei lange Prozessphasen gab von über 50 Verhandlungstagen und bin am Ende zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden, die ganz seltsam war. Ich musste weder an eine gemeinnützige Organisation bezahlen, noch Verfall. Verfall ist immer, wenn man eine Summe genommen haben soll, dann muss man diese Summe an den Staat zurückzahlen.
Ja.
Das zeigt, wie die Kammer unsicher war, auch im zweiten Verfahren. Es gibt eine lange Besprechung von mir im historischen Archiv der Stadt Köln, wo ich also das Ganze aufgesprochen habe als Zusammenfassung dieser beiden Prozesse. Das sind insgesamt formal sogar drei gewesen. Und insofern endete da meine Karriere. Ich war froh, dass ich einen guten Beruf hatte. Und ja, man kann wieder sagen, wer hat mich eingestellt? Die Kirche.
Ah ja.
Die staatlichen Instanzen.
So. Ja. Ich meine, du hattest natürlich auch einen Namen, zumindest in dieser Region hier. Ne?
Habe ich in Wissen an der Sieg, wo gerade eine Abteilung aufgemacht hatte, an einem katholischen Krankenhaus, habe ich dann eine Stelle bekommen. Und mein Privatanwalt, jetzt nicht der Strafverteidiger, hatte gesagt, wenn es Schwierigkeiten gibt, dass die Patienten weglaufen oder dass die Leute sich weigern, sich von Herrn Rüther behandeln zu lassen, dann verzichten wir sozusagen von vornherein darauf, arbeitsrechtliche Maßnahmen zu machen, damit Sie keine Schwierigkeiten
kriegen. Ja.
Es hat keinen einzigen gegeben, der es hatte. Ich hatte nach wenigen Wochen bereits aus der Wissen der Kommunalpolitik Rats- und Gemeinderatsmitglieder, die sich oder auch ihre Angehörigen zu mir schickten. Das war so. Und damals hat mich bei der Gesellschaft der Franziskanerinnen zur Olpe, kannte mich Herr Morell. Herr Morell war damals der Geschäftsführer. Woher kannte der mich? Aus der Kölner Kommunalpolitik. Aber das hat Morell davon überzeugt, dass ich vielleicht ein ganz guter Kollege auch sein könnte. Ja. Und hat mir das ermöglicht, als Geschäftsführer der Company damals nach Wissen zu gehen.
Ach ja.
Und da bin ich jetzt nun fast 25 Jahre, 23,5 Jahre.
Aha. Also, das heißt, du arbeitest oder du bist da noch in einer Funktion?
Ja, ich habe das getan, was ich am liebsten mache. Nachdem ich so 1,5-2 Jahre auch Stationsarbeit gemacht habe, habe ich mich auf ambulante Behandlungen konzentriert. Und das macht mir also unheimlich Spaß. Menschen, ja, ich habe viele Patienten, die habe ich jetzt 22 Jahre.
Ja, ja, ja. Mhm.
Ja, und die sind mit mir alt geworden.
Ja, 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 ja. Nachdem wir jetzt mal so einen kleinen Einblick, aber interessant in deine, sag mal, politische Laufbahn nochmal gemacht haben. Und interessant war, dass du sagst, im Kölner Stadtarchiv, im historischen Stadtarchiv, gibt es Aufzeichnungen, also Audioaufzeichnungen.
Ja, ja, über den Prozess.
Und die sind ja auch öffentlich, ne? Also so
die kann man mit meiner Genehmigung hören, ja.
Ah, okay, okay. Die sind erstmal nur archiviert.
Die sind archiviert, aber
ach so,
die haben mich gebeten, diese 50 Aktenordner mal zusammenfassend darzustellen.
Ah ja, okay, interessant.
Ja, weil wenn ich geschrieben hätte, hätte ich die Anwaltskosten, hätten mich kaputt gemacht. Wenn ich was behauptet hätte, was auf Systemisches oder andere bezogen wäre, hätten die natürlich gnadenlos mich verklagt. Und da habe ich dann darauf verzichtet.
Ja, ja, das kann ich verstehen, ja.
War den Medien natürlich hinterher. Und sagen sie doch. Ne?
Ja, ja, ja.
Und da habe ich aber darauf verzichtet. Es ist ja so ein Prinzip bei solchen Verfahren, dass dann Leute gegen Geld dann die Strafverteidigung bezahlen. Ne? Also, dass man sagt, ich mache dem Stern, gebe ich exklusiv, war früher so, oder dem Spiegel. Und dann kriegt man 50 oder was oder 100.000 Euro und dann kann man daraus eine Strafverteidigung bezahlen. So oft.
Ah, ja.
Da gibt es richtige Spezialisten, die melden sich als Strafverteidiger nach dem Motto, ich würde sie gerne vertreten, das ist ein sehr interessanter Fall. Die Finanzierung habe ich auch schon.
Ja, es ist halt auch ein Geschäft, ne?
Ist auch ein Geschäft,
ja.
Ich hatte also da nichts mit zu tun. Meine Strafpartei, die haben normales Geld genommen und so einfach ist das.
Ja. Ich gehe nochmal zurück, auch nochmal diese politische Zeit, aber so nochmal ein bisschen auf die kommunale Ebene. Also die generelle Frage ist, glaubst du, mit der Arbeit in der Partei, du etwas für die Psychiatriereform bewegen konntest, so als Überschrift? Denn es fand ja sehr viel an Verbesserungen der Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen auch auf Länderebene, aber eben gerade auch auf kommunaler Ebene statt. Es entstanden ja auch Mitte der 80er, Ende der 80er Jahre auch diese sozialpsychiatrischen Zentren im Rheinland, aber in Köln auch. Das war das erste wohl in Ehrenfeld.
Richtig.
Und da gab es so Akteure wie Inge Theisson oder Arndt Schwendi für die Hörerinnen. Also Inge Theisson war lange Zeit Leiterin des Sozialpsychiatrischen Dienstes in Köln und hat sehr viel bewegt, was so diese kommunale soziale Psychiatrie angeht. Und Arndt Schwendi war ja Psychiatriereferent, aber später auch Leiter des Sozialamtes und hat auch über diesen Weg nochmal spezielle Möglichkeiten geschaffen, für psychisch Kranke in ambulant zu behandeln und zu versorgen. Und du warst ja so als einflussreicher SPD-Politiker da auch in der Zeit aktiv. Habt ihr da was bewegen können? Kannst du dich erinnern, wie das war? Ich habe das ja sozusagen als von der anderen Seite mitbekommen, als Beschäftigter eines Vereins, Trägervereins, des Kölner Vereins. Und habe natürlich auch hier und da Begegnungen mit dir gehabt, an die ich mich dann jetzt immer mehr erinnerte.
Ja.
Und die waren ja immer recht kritisch auch. Es gab ja damals dieses betreute Wohnen und das hatte so einen festen Schlüssel. 1:12. Ja. Und ich erinnere mich noch an irgendeine Diskussion oder so, wo du sehr dagegen gewettert hast. Mich interessiert einfach so, gab es dieses Zusammenspiel, was ich jetzt hier so konstruiert habe, auf der kommunalen Ebene?
Man muss vielleicht so ansetzen, in den 90er Jahren, beginnend schon in den 80ern, 86, 87, gab es in Köln einen Gesundheitsamtsleiter, Jan Leidl. Jan Leidl war ein sozialer Gesundheitsamtsleiter, obwohl er Mikrobiologe, richtig war, von Hause aus war. Er kam von der Uni, von dem Uni-Institut, und er hat in Köln das dahin dümpelnde Gesundheitsamt, was seine Pflichtaufgaben machte, das hat er ja wieder zum Strahlen gebracht.
Aha.
Buchstäblich. Und eine dieser Abteilungen ist ja immer der sozialpsychiatrische Dienst. Und da war Frau Tyson damals die Leiterin.
Hm.
Und Jan Leidl und ich, wir haben uns näher kennengelernt auf einer Reise des Gesundheitsausschusses der Stadt Köln, des Rates der Stadt Köln, die so angelegt war, und das war ich schon derjenige, der die initiiert hatte und dann auch durchgesetzt hatte bei den Fraktionsspitzen, und war ich ja auch selber dann später erst Geschäftsführer, aber hatte damals schon, sagen wir mal, das im Auge. Dann sind wir nach Wien, da sind wir in die Schweiz und sind nach Hannover und Bremen gefahren.
Mhm.
Das waren damals die Hotspots der sozialpsychiatrischen Entwicklung.
Hm.
Und parallel dazu gab es von Seiten des Landschaftsverbandes das Konzept der sozialpsychiatrischen Zentren. Und wir hatten, da gehörte dann zu, der Jan Leidl, Inge Tyson, gesagt, wir wollen solche Zentren in jedem Stadtbezirk aufbauen. Es gab einen, kann man heute noch sehen, in den 80er Jahren, einen auf, glaube ich, 10 den auf 4 Seiten aufgeschriebenen Psychiatrieplan, was man so machen wollte.
Ja.
Da gehörte das zu, das war im Wesentlichen Inge Tysons Werk. Ich kam ja aus Meerheim, aus der Reha-Abteilung. Und ich war derjenige, der, obwohl wir damals eine dicke Sparwelle hatten, die sozialpsychiatrischen Zentren überhaupt durchgesetzt hat.
Ja.
Die soziale Entwicklung damals war ja, es gab immer mehr Initiativen, die alle irgendwas machen wollten. Aber in der Psychiatrie gab es die nicht so richtig. Es gab einen psychiatrischen Dienst und niedergelassene Ärzte.
Ja.
Und dann gab es so einige ganz leichte Initiativen. Einer davon war der Kölner Verein.
Ja.
Ja, der arbeitete ja seit den frühen 70er Jahren sozusagen als Meerheimer Außenposten, so
wie es
man nennt, so ist er ja die erste Garnitur der Vorsitzenden und der Handelnden im Kölner Verein, waren alles Mitarbeiter der Rheinischen Klinik, Landesklinik in Köln-Meerheim.
Ja.
Und deswegen waren die auch die Ersten, die in Ehrenfeld, da haben sich für entschieden, dort ein Zentrum sozialpsychiatrisch zu machen. Und wir haben das dann ausgerollt auf alle neuen Stadtteile. Es hat auch knapp 8-9 Jahre gedauert, bis die Mittel eingesetzt waren. Und es ist immer dieses Modell genommen worden, über Berufsgruppen, über verschiedene Kostenträger, Leistungen zusammenzufassen in den psychiatrischen Zentren. Da bin ich dann mal sehr stolz drauf, weil diese Struktur nicht da gewesen wäre, wenn wir sie nicht damals aus der SPD-Fraktion heraus, und dann kam das Gute hinzu, das war ja damals meistens großkoalitionär, dass wir die CDU-Gesundheitspolitiker überzeugen konnten.
Ja.
Die haben dann das auch in der eigenen Fraktion durchgekriegt. Ne? Und ich weiß noch, eine Anekdote, der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses, Dr. Müller, Apotheker war der, der hatte so einen kleinen Verlag, also keinen medizinischen Doktor, der sagte dann auf der Rückfahrt von dieser letzten Reise, die ging, glaube ich, nach Hannover, Hulter, dieser Psychiatriekoordinator, der da in Köln jetzt durch das Land möglich wurde, das ist doch ein Job für Sie. Da habe ich gesagt, lieber Dr. Müller, ich sage Ihnen eins, da muss ein Nicht-Psychiater hin. Das ist die Geburtsstunde gewesen, dieser Augenblick. Und da sage ich Ihnen, ich habe einen im Auge. Da werden sie alle von überzeugt sein. Nur ich muss den jetzt mal fragen. Ja? Und der arbeitet nicht für das, was das Land Nordrhein-Westfalen, BRT4A, wollten die bezahlen. Der arbeitet nicht für BRT4A, weil der heute schon mehr verdient. Und da dachte ich an Schwendi, der damals beim Dachverband Psychosozialer Vereine in Bonn Geschäftsführer war. Vorher war er bei der Stiftung Rehabilitation in Heidelberg. Den kannte ich gut. Und dem traute ich zu, durch seine verbindliche Art, durch seine Kenntnisse. Er hat ja der Enquete-Kommission angehört, die der Psychiatrie-Enquete das Maßnahmenprogramm nachher entwickelt haben. Habe ich ihn gefragt. Und dann haben wir Arndt Schwendi durchgesetzt. Und das war nicht leicht. Ja, wir mussten eine BRT1-Stelle schaffen.
Ja, ja.
Haben wir ihn gekriegt. Ne? Mhm. Das kostete dann eine Stelle, die CDU sich gerne vorstellte. So ist das ja gelaufen.
Ja.
Und dann waren sie aber relativ schnell, nachdem Schwendi Psychiatriereferent war im Gesundheitsamt, davon überzeugt, dass sie den richtigen haben.
Aha.
Und Schwendi hat dann sozusagen das aktuelle Schwungrad dargestellt.
Ja, ja.
Mit Tyson zusammen, mit mir. Und dann kam also auch Frau Dr. Christiansen als Gesundheits- und Sozialdezernentin,
ja,
die auch beim Landschaftsverband über die Psychiatrie-Schiene also viel wusste und machen wollte.
Ja.
Und als uns dann das Geld ausging, Ende der 90er Jahre, hatten wir aber gesehen, es gibt einen wichtigen Bedarf, den wir nicht gedeckt haben in Köln. Keine Versorgung für Menschen, die ganz schlimm dran sind, die aus allen Systemen rausfallen, weil sie keine Ordnung halten können, sich verwahrlosen lassen, gewalttätig sind und so weiter und auch gar keine Betreuung wollen.
Ja.
Und da hat sich das Modell Hotel Plus Konzept entwickelt, was insbesondere inhaltlich von Frau Schmalz, einer Krankenschwester, die lange Jahre im Sozialpsychiatrischen Dienst Hamburg und Düsseldorf gearbeitet hatte, die hat das aufgebaut. Und das ist dann ein Fox-Modell in Deutschland geworden.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Und hier haben wir keine Mittel aus dem Gesundheitsfonds gebraucht, sondern wir konnten auf gesetzlich zustehende Mittel der Wohnungslosenfürsorge zurückgreifen,
wie das damals ist.
Sodass daraus die Betreuung finanzierte. Und die Betreuung war eine indirekte. Die Betreuer saßen in den Hotels und sagten den Leuten, wenn er Hilfe haben wollt, könnt ihr die haben. Und du Arschloch, haben dann die Patienten gesagt, was willst du hier, mich hier nach mir einschicken? Und irgendwann hat sich dann eine
Kontakt
Beziehung entwickelt.
Und
dann konnten die sehr effektiv helfen. Das war dann die Gründung. In dem
und die gibt es heute noch,
die
ne?
gibt es absolut. Die haben mehrere Einrichtungen jetzt in Köln und ist ganz, ganz zentral für die Versorgung der Menschen.
Ja,
das ist so ein Bild, was, wir haben uns dann immer getroffen, in dieser Kreis, Schwendi, Tyson, Christiansen und auch der eine oder andere, in einem Weinlokal an der Bärenrather Straße, dem Blanc de Blanc, so hieß es. Und das war schön, alles braucht so ein Ritual, einen Namen.
Ja.
Und wir waren, dann später war ich ja nun Geschäftsführer der Fraktion, und da war das dann alles etwas leichter. Ja, und ich bin dann stolz, bei den Kürzungsmaßnahmen, die dann auch irgendwann kamen, haben wir die sozialpsychiatrischen Zentren ausgenommen.
Aha,
wir haben so eine Reihenfolge gemacht. Das wird
ich erinnere mich noch gut.
Da erinnerst du dich
an
Herr Jansen. Und das, finde ich, ist so das, was ich in Köln anschieben konnte.
Hm.
Und ein kleines bisschen habe ich auch darauf gedrängt, dass die Uniklinik, das war dann während meiner Landtagszeit, endlich den Neubau kriegte, den sie verdient hatte, der 30 Jahre nicht gebaut. Wir hatten ja auch diese riesen Wachsäle in der Universität. Und dann entwickelte sich das System, dass wir also mehrere Versorgungskliniken für Köln hatten. Borz kam ans Netz, Lindenthal wurde von der Uniklinik versorgt und so weiter. Das war eigentlich eine sehr schöne Zeit.
Auch eine sehr erfolgreiche Zeit.
Sehr erfolgreich. Das meiste, wenn ich es heute sehe, hat sich irgendwie erhalten.
Ja.
Der Kölner Verein war ja immer ein Motorverein sozusagen. Ich weiß noch, dass wir gelegentlich auch retten mussten.
Was ist das, ja?
Ja, sozusagen indirekt. Ne? Hm. Dann gab es mal Kredite bei der Sparkasse, genau, für die Bürgen. War also immer auf dem Schirm, dass man einen solchen Verein bräuchte und brauchte. War ja lange, lange Jahre Mitglied des Kölner Vereins auch. Und deswegen, das ist sozusagen ja da nicht nur meine ehrenamtliche Arbeit als Laienhelfer, sondern auch strukturell immer da gewesen. BSD, der berufsbegleitende Dienst, der hier da entwickelt worden ist. Also das ist so. Und ich habe das dann im Land, da habe ich ja nicht so lange gesessen, da gab es dann die Psych-KG-Reform-Diskussion. Das war mit den Grünen schwierig. Weil, warum war das mit den Grünen schwierig? Die Grünen hatten idealste Vorstellungen. Zwang durfte es für die eigentlich überhaupt nicht geben. Ich will das jetzt nicht vertiefen, weil das ein eigener Podcast wäre oder haben sie möglicherweise schon gemacht, Zwang und Psychiatrie. Und wer so praxisnah immer arbeitete wie ich, der musste auch Psychiatries machen, auch gegen den Willen der Patienten. Das war ein ganz, ganz schwieriges Thema gesundheitspolitisch. Und dann andere konnte man gut vereinbaren. Aber wir haben vor allen Dingen im Bereich des Landes Nordrhein-Westfalen damals dafür gesorgt, dass die Höherzonung kam, dass der Landschaftsverband die Förderung machte dieser Zentren. Warum? Eigentlich ist es eine kommunale Aufgabe, aber der Landschaftsverband ist ein Kommunalverband. Wir wissen, dass uns in 53 Kommunen der Kampf geführt werden musste und viele gewannen den Kampf nicht, weil die Kräfte in den Kommunen nicht stark genug waren. Und deshalb ist das ein vernünftiges Modell hier in Nordrhein-Westfalen, dass der Landschaftsverband Rheinland und der Landschaftsverband Westfalen-Lippe die Träger solcher Einrichtungen finanzieren.
Ah, ja. Also zwei Sachen würde ich gerne noch anmerken. Und zwar die eine Mal ist ja die Uniklinik auch eine, ist ja nicht üblich, dass die Pflichtversorgung machen. In Köln war das ja dann so, für einen kleinen Teil, aber immerhin waren die eingebunden in diese allgemeine klinische Versorgung zumindest, ne? Und auch heute noch. Und das andere war ja, dass ja diese Tagesklinik Alteburger Straße entstand, die ich ja auch mit gegründet habe aus Düren, aus der Dürener Klinik heraus. Jedenfalls, was ich damit nur sagen will, wir haben uns da in der Tagesklinik Alteburger Straße immer dafür eingesetzt, in dieser Projektgruppe, dass wir gerade Leute, die zwangseingewiesen werden, ne, also in der Psych-KG, dass wir uns dem natürlich stellen, nur mit anderen, ich sag mal, andere Modelle finden, wie wir damit umgehen, dass es nicht so mit Gewalt gehen muss. Aber diesen Kampf, sag ich mal, haben wir als in der Projektgruppe leider verloren, weil wir am Anfang, weil das nicht gewollt war, dann, dass man da diese Menschen auch aufnimmt. Mittlerweile ist es ja so.
Die sind ja vorher dann doch nach Meerheim gekommen.
Ja, ja.
Oder nach Bonn, glaube ich.
Ja, teils sogar. Und das fanden wir da, die Projektgruppe fand das immer unmöglich, weil das war eigentlich das, woran man so eine Tagesklinik messen muss, dass sie auch mit den Menschen ein Modell findet oder einen Umgang findet, die ganz, ganz schwierig in Anführungszeichen sind oder auch eben zwangseingewiesen werden. Das haben wir nicht geschafft mittlerweile oder schon seit einigen Jahrzehnten ist natürlich die Tagesklinik Alteburger auch in der Pflichtversorgung drin. Nur das waren damals ja auch noch zwei Elemente in der Zeit, weil du eben sagtest, die Uniklinik hat dann ihren Neubau bekommen. Ne?
Es gibt ja an der Gleuler Straße gelegen, früher hieß das Flachbau, das war der einstöckige Bau, wo die Wachsäle waren. Gab es auch einzelne Zimmer, aber es gab große Räume. Und dann ist an dieser Stelle ist dieser Rundbau gemacht worden.
Ach so.
Und dass die Uniklinik in die Grundversorgung mit sich binden ließ, lag daran, dass sie mit Klosterkötter einen Chef hatten, der gemeindepsychiatrisch dachte. Der kam ja aus Aachen.
Ja,
und im Übrigen gibt es da noch eine Verbindung. Das ist unser Psychiatriearzt in Köln, der Leiter des Sozialpsychiatrischen Dienstes heute, der ebenfalls unter Klosterkötter in Aachen und auch noch hier in Köln gearbeitet hat. Sodass da also eine intensive Diskussion war, Uniklinik geht auch in die Grundversorgung. Das war also ganz wichtig. Und Klosterkötter hat das gemacht. mit seinen Leuten. Und
Machleit war auch, glaube ich, zu der
wieder,
Zeit da.
Machleit, ne? War hier, ich erinnere mich an viele Abende, wo er hier auf dem Stuhl saß. Meine Frau war ja in Hannover noch tätig. Wieland war ja auch aus der Reformgruppe kommend in Hannover dann. Später war er in Graz und zwischendurch war er hier in Köln. Er war sehr engagiert und ich kenne ihn auch heute noch. Es war immer ein aktiver Posten. Der hatte sehr stark auch politisch oder psychiatriepolitische Expertise, weil er selber lange Jahre auch in Afrika gearbeitet hat.
Ja.
Also es war so, dass es in Köln, ähnlich wie in Hannover und in Bremen, einen Kreis von sehr interessierten sozialpsychiatrischen orientierten Menschen gab. Ja. Aller Berufsgruppen.
Ja.
Ärzte, Sozialarbeiter, Psychologen, die also dann insgesamt darauf wirkten, die PSAG, die ja lange Zeit mal auch gedümpelt hat, die wurde dann zum Teil wieder aktiviert. Und da bin ich sehr zufrieden,
stolz
ist ein komisches Wort, dass uns das geglückt ist, aufzubauen.
Ja.
Aber es war, ich weiß noch wie heute, da die CDU hatte ein Ratsmitglied, das ein sehr konsequenter Mensch war. War nämlich Oberst der Reserve bei der Bundeswehr und hieß Lohmer. Und der war mit in der Arbeitsreise in Wien. Und in Wien hatten die eine sehr handfeste, gediegene sozialpsychiatrische Zentren hatten die. Die nannten sich da etwas anders, war aber das gleiche Modell. Und dann saßen wir da auf den typischen IKEA-Stühlchen, solche Einrichtungen. Ne?
Ja.
Und das hat dem eine Lohmer so gefallen, dass er sagte, wir müssen Wien machen hier.
Ja,
gesagt, prima,
ja,
wenn du Wien machen willst.
Ja,
ne?
Ja.
Und damit hatte man dann mal sozusagen auf dem Überzeugungsweg auch Leute, die da gar nicht so mit kontaminiert waren vorher, dahin gebracht.
Ja, interessant.
Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Es geht weiter, immer weiter. Wunderbar. Es wird später hell. Das mag ich als seniler Bettflüchtling gar nicht. Ich stehe lieber im Hellen auf. Aber bleiben wir zuversichtlich. In ein paar Monaten wird es wieder früher hell. Also was soll's. Im Gespräch geht's heute weit in die 70er Jahre zurück. Und unter anderem sprecht ihr von Priestern, Psychiatern und Parteigenossen. Ich füge dem ein weiteres P hinzu. Psychedelische Musik im weiteren Sinne. Kürzlich war ich mit einem Kumpel bei einem Konzert von Agitation Free in Haus Eifgen in Wermelskirchen. Eigentlich hatte ich gelesen, dass Miller Anderson, der Blues-Gitarrist, auftreten sollte, der unter anderem mit Keith Hartley, Sauvé Brown und Spencer Davis gespielt hat. Das war Miller Anderson mit der Keith Hartley Band bei den Essener Song- und Blues-Tagen 1969 oder 1970, weiß ich nicht mehr so genau. Der hat aber leider abgesagt und stattdessen eben Agitation Free. Die hatte ich Anfang der 70er schon mal im Sendesaal des WDR gesehen und war seitdem sozusagen Follower. Die Lokalität, wie gesagt, Haus Eifgen, kannte ich vorher nicht. Ein ehemaliges Gasthaus, etwas abseits im Wald gelegen, mit einer Bühne draußen für Open-Air-Veranstaltungen und einem kleinen Konzertsaal im Hause. Guter Laden. Die Veranstalter waren überaus freundlich, die Gäste cool und gelassen, alles sehr entspannt. Wegen der fulminanten Lightshow der Band fand das Konzert im Saal statt, was mich zunächst etwas enttäuschte. Ich hätte gern den Sommerabend draußen verbracht. Aber gut, der Gig der Krautrocker war grandios. Die Jungs spielten ihr komplettes neues Album plus Zugabe. Lühl, der Bandgründer, wirkt am Ende richtiggehend gerührt über die Begeisterung des Publikums. Ich bin zwar kein Freund von Zugaben, bin aber bis zum Schluss geblieben. Agitation Free gibt's seit den 60er Jahren. Damals saß an den Drums ein späterer Freund von mir, der heute als Olivenbauer auf Kreta lebt. Legendär von Agitation Free ist das Album Malesch, das Anfang der 70er Jahre veröffentlicht wurde und Jazz, Rock und Ethno-Einflüsse unter anderem arabischen Ursprungs verbindet. Nicht so spacey wie andere Bands, die zeitgleich entstanden, wie Tangerine Dream oder diversen kosmischen Kuriere, wenngleich Lühl oder Lutz Graf Ulrich, wie er mit vollem Namen heißt, auch bei Ashra Tempel gastiert hat. Die Musik von Agitation Free ist einzig auf ihre Art, elektronisch, experimentell, im Rock geerdet und offen für alle möglichen musikalischen Einflüsse, entsteht eine psychedelische Klangwelt, die fast ohne Vocals auskommt. Später, viel später, gründete Lühl mit anderen die Gruppe 17 Hippies, die das macht, was man heute gerne Weltmusik nennt, also Rockmusik mit musikalischen Einflüssen aus aller Welt. Keine Ahnung, ob Lühl heute noch dabei ist, aber die Hippies sind eine Truppe, deren Live-Konzerte immer ein sehr energetisches, dynamisches Erlebnis sind und einem gute Laune macht. Kann ja nie schaden. Ende dieses Jahres beginnen die Hippies eine Tour anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Band. Hingehen, es lohnt sich. Interessant ist auch ein Auftritt der legendären Nico, das im Berliner Planetarium aufgenommen und von Lühl, der damals in einer Beziehung mit Nico lebte, organisiert wurde. Titel der sehr hörenswerten CD ist Fata Morgana. Aber jetzt gibt's noch einen Track von Agitation Free aus dem WDR-Konzert. Thank you. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Peace. Wir lieben euch.
Auch von mir ein kurzes Adieu, verbunden mit dem Hinweis auf die Shownotes dieser Episode. Darunter ist auch ein sehr hörenswerter Beitrag des Westdeutschen Rundfunks, des WDR 5, mit dem Gründer von Agitation Free, Lutz Graf Ulbrich. Dort erzählt er sehr kurzweilig von den Anfängen seiner Musikkarriere und seiner Zeit im Chelsea Hotel, klärt endlich auf, warum die Winter in New York so hart sind und wie er später in der Kommune 1 in Berlin wohnte. Unbedingt anhören. Wenn ihr wollt, hören wir uns wieder in 14 Tagen. So long.